Von A wie alte Geschichte bis Z wie Zahnmedizin. Bei den zahlreichen Studiengängen der Uni Heidelberg hat man wirklich die Qual der Wahl. Um dir die Entscheidung ein wenig leichter zu machen, finde ich für dich in 15 Minuten heraus, was Studierende und FachvertreterInnen über einen Studiengang zu sagen haben. Wie wär's mit Sinologie? Als erstes spreche ich mit Jessica, sie ist im ersten Mastersemester in Sinologie und danach noch mit der Fachvertreterin Frau Münning. Warum hast du dich denn für deinen Studiengang entschieden?
Also ich war nach meinem Abitur ein Jahr in China, in Guangzhou, und das hat mir so gefallen, also die Kultur und die Menschen, dass ich dachte, ich möchte China auf jeden Fall noch weiter irgendwie in meinem Berufsleben und dann auch im Studium haben. Und dann hatte ich Sinologie erst als Nebenfach und habe dann angefangen mit dem Propedeutikum, und dann habe ich so die Uni gesehen und die Menschen gesehen, und es war so eine tolle Atmosphäre, dass ich dachte, nee, das muss ich im Hauptfach haben.
Okay, Moment, ich muss jetzt erstmal kurz nachfragen. Also ja. Probe was?
Ah, Propedeutikum. Das Propedeutikum, das es ist quasi im gesamten ersten Jahr, das ist ein intensives Sprachtraining in der Sino, und da lernt man quasi Chinesisch einmal richtig.
Ah, okay.
Und das fängt 2 Wochen vor dem eigentlichen Semester an, sodass man dann auch ein bisschen Zeit hat, sich da reinzufinden.
Okay, und das heißt, dann lernst du es wirklich von Anfang an, also du musst quasi kein Vorwissen haben.
Genau, richtig.
Okay, zweite Frage, zurück zu China vor dem Studium. Mhm. Was hast du da gemacht? Bist du einfach so gereist oder?
Nee, ich war Au-pair in China.
Ah, oh cool.
Genau, über eine Agentur, und habe da eine Familie gelebt für ein Jahr lang. Deswegen war ich da schon sehr, sage ich mal, integriert, so ein bisschen in der Kultur und in der Familie. Das hat mir dann, ich glaube, den Einstieg ein bisschen vereinfacht, aber es geht auch, wenn man jetzt nicht vorher in China gewesen ist.
Ist das Studium denn so, wie du es dir vorher vorgestellt hast, oder gab es irgendwas, was dich überrascht hat oder womit du vielleicht vorher nicht gerechnet hättest?
Ich muss sagen, ich hätte gedacht, es fokussiert sich mehr nur auf China. Mhm. Aber als ich angefangen habe zu studieren, habe ich gemerkt, okay, wir lernen auch sehr viel über Korea und sehr viel über Japan durch diese, weil ich meine, die Institute arbeiten sehr zusammen, und deswegen ist man auch sehr viel mit den anderen Kollegen aus den anderen Instituten in Kontakt und hat auch Kurse mit denen zusammen, und deswegen lernt man generell auch sehr viel über die anderen Länder, aber auch halt über andere chinesischsprachige Regionen und tendenziell auch sogar über nicht chinesischsprachige Regionen. Also man hat sehr viel Interaktionspunkte mit so anderen Regionen generell und auch viel Überschneidung mit anderen Fächern, Politik, Wirtschaft, ja.
Wie ist denn so dein Alltag im Studium? Kannst du vielleicht mal einen Tag bei dir beschreiben, wie der so abläuft?
Genau, also im Propedeutikum, also im ersten Jahr quasi des Studiums, haben wir einen relativ, einen Stundenplan, den wir bekommen, den wir dann, also der ist relativ fest. Genau, und ab dem dritten Fachsemester kann man dann anfangen, so seinen eigenen Fokus zu setzen. Dann wählt man die Pro- oder Hauptseminare, und ich habe mich zum Beispiel dann für Politik und Wirtschaft und Gesellschaft entschieden. Das kann sich aber natürlich auch in ganz andere Richtungen entwickeln.
Das heißt, du hast dann Vorlesungen und Seminare. Gibt es noch einen anderen Veranstaltungstyp in der Sinologie? Oder?
Also es gibt Sprachkurse, die gibt es auch noch weiter, die Mittelkurse. Genau, aber es setzt sich hauptsächlich zusammen aus Seminaren, Vorlesungen und den Mittelkursen dann, genau.
Was war denn ein besonders schönes Erlebnis in deinem Studium oder ein besonderes? Gab es irgendwas, was dir so besonders im Kopf geblieben ist?
Also im Studium ist, ich würde es unterteilen zwischen im Studium gab es besonders, aber auch viele außerhalb des Studiums, wo ich dann gemerkt habe, oh, ich weiß auf einmal mehr als die Leute um mich herum, wenn es so um China und Asien geht. Also im Studium spezifisch fand ich halt spannend, wenn wir so Austauschprogramme hatten mit anderen irgendwie anderen Studierenden aus anderen Regionen. Jetzt zum Beispiel dieses Semester sind welche aus Hongkong da gewesen, und dann haben wir Seminare mit denen, also es war so ein Kooperationsseminar mit einer Uni in Hongkong, und dann gab es eine Exkursion nach Brüssel, bei der ich leider nicht teilnehmen konnte, weil ich Corona hatte.
Oh nein!
aber ich habe ganz viele Bilder und ganz viele Berichte gesehen, und generell war da auch die Möglichkeit, das fand ich sehr, sehr spannend, dass wir dann quasi Interviews mit Vertretern in Brüssel führen mussten, also als Teil des Seminars, und ich war sehr überrascht, dass alle auch geantwortet haben und dass man, also ich habe die Interviews dann angehört, weil ich ja nicht persönlich da sein konnte. Aber es ist natürlich super spannend, dann auch mal in der Praxis da richtig irgendwie unterwegs zu sein und sich dann das anzuschauen. Außerhalb des Studiums ist es bei mir so, immer wenn China so als so im Gespräch aufkommt, dann und die Leute wissen, dass ich Sinologie studiere, ist man natürlich dann immer sofort die Expertin. Das ist dann sehr lustig. Manchmal kann man diese Fragen auch sehr gut beantworten, manchmal weniger gut, weil man ja nie ausleert in dem Sinne.
Mhm.
Aber ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn ich da Nachrichten sehe oder Zeitungsartikel lese und dann merke, ah, guck mal, da weiß ich jetzt sogar mehr. Ich weiß dann, wie es dann eigentlich aussieht, dann nochmal im Hintergrund. Oder tatsächlich auch, wenn, das hatte ich jetzt ein paar Mal, wenn ich für eine Hausarbeit recherchiert habe oder merke, irgendwann stoße ich an ein Ende von so Literatur, von so Forschungsliteratur. Und ich merke, okay, irgendwie ist man jetzt doch einer der wenigen Menschen, die wissen, was jetzt in diesem spezifischen Gebiet abgeht. Und das ist natürlich super cool. Kann auch frustrierend sein, weil man nicht mehr findet, aber es ist schon sehr, sehr spannend. Vor allem, weil es ja auch sehr aktuelle Themen teilweise sind. Also es gibt auch nicht sehr viel Übersetzung, zum Beispiel von chinesischen Staats irgendwie Policy-Dokumenten oder so. Also die muss man, schon Chinesisch können, um diese Dokumente dann lesen zu können. Und dann ist man einer der wenigen Personen in Deutschland, die das überhaupt kann und dann nicht nur zu lesen, sondern auch richtig zu interpretieren und einzuordnen. Und das ist halt super spannend und sehr, sehr aktuell.
Das kann ich mir vorstellen. Aber auch zu dem, dass du meintest, dass es auch frustrierend sein kann, wenn man dann so an seine Grenzen stößt mit der Forschungsliteratur. Ich kann es verstehen, aber gleichzeitig ist es halt auch echt cool, weil wenn ich so überlege, so in der Anglistik oder in der Germanistik, hast du es halt auch oft, dass du dir irgendwas denkst und dich so richtig schlau fühlst und dir so überlegst, oh, das habe ich jetzt gerade analysiert und herausgefunden und dann siehst du es irgendwo in der Forschungsliteratur und denkst dir so, toll, jetzt muss ich es zitieren, obwohl ich es eigentlich gedacht habe und wenn das also halt noch niemand
vor dir. Das haben wir auch, wenn es irgendwie besonders jetzt zum Beispiel um Konflikte im südchinesischen Meer geht. Da haben ja auch sehr viele Politikwissenschaftler schon drüber geschrieben, aber jetzt zum Beispiel habe ich in diesem Semester einen Kurs gemacht in Eco-Criticism in Chinese Literature. Und das ist halt sehr wenig irgendwie erforscht, auch vor allem in westlicher Literatur. Und da bin ich jetzt auf einen Text gestoßen, auf einen chinesischen, der noch nicht mal übersetzt wurde in das Deutsche oder Englische. Ja. Und wo es auch kaum Forschungsliteratur gibt. Ich habe 2-3 Texte und das heißt, das, was ich schreibe, ist dann wirklich so einer, vor allem, ich glaube, auf Deutsch, so einer der wenigen Texte, die es halt gibt. Nicht, dass ich das veröffentlichen würde, aber es ist schon sehr interessant. Nee, also es kann frustrierend sein, aber es ist auch wirklich, wirklich, wirklich cool, wenn man merkt, okay, man hat so ein Wissen angesammelt, was vielleicht nicht jeder momentan hat. Und das ist schon ein schönes Gefühl, ein sehr belohnendes Gefühl auch, genau.
In welcher Sprache schreibt ihr die denn dann?
Also in Deutsch oder Englisch.
Okay, und das könnt ihr euch aussuchen oder ist das dann abhängig?
Das hängt vom Seminar ab. Okay. Also in der Sinologie schreibt man generell auf Deutsch, aber zum Beispiel in diesem einen Seminar muss ich jetzt auf Englisch schreiben. Aber tendenziell ist dann eher auf Deutsch die Sprache. Wir müssen aber einen bestimmten Anteil in chinesischer Literatur einbringen in unsere Hausarbeiten.
Ah.
Das sind 20%, glaube ich. Aber das ist okay. Das kriegt man gut und schnell hin.
Dann sind wir schon bei der letzten Frage. Was ist denn für dich der nächste Schritt nach dem Studium?
Genau, also ich bin hier jetzt erst im ersten Mastersemester, deswegen ist das noch alles sehr offen. Aber ich möchte natürlich, weil mein Fokus jetzt auch sehr auf Wirtschaft und Politik und Gesellschaft lag, auch dann in diese Richtung gehen. Also ich weiß noch nicht, ob ich ein PhD machen möchte oder nicht, das steht auch noch offen. Aber ich bewerbe mich jetzt auf Praktikas für das Goethe-Institut zum Beispiel und auch für die Internationale Handelskammer in Taipei. Das sind natürlich auch sehr interessante Einrichtungen.
Das hört sich gut an. Ich bin gespannt, wo du landest.
Ich auch.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen
hast. Danke auch.
Jetzt spreche ich noch mit der Fachvertreterin, Frau Münning. Wie finde ich denn heraus, ob die Sinologie das richtige Studienfach für mich ist?
Also, ganz wichtig ist im Sinologiestudium, dass man sich für Sprachen begeistern kann. Chinesisch ist zugegebenermaßen nicht so einfach zu lernen. Allerdings sind unsere Lehrerinnen und Lehrer sehr gut und wir haben ein sehr gutes Programm, was schon vor dem Semesterstart beginnt. Das heißt, in den 2 Wochen im Oktober, bevor es richtig losgeht, hat man einen Intensivkurs, wo man ziemlich schnell merkt, ob dieses Schriftzeichenlernen was für einen ist, ob man mit der Aussprache was anfangen kann. Generell würde ich aber sagen, nur weil es am ersten Tag ein bisschen schwierig ist, darf man auf keinen Fall schon direkt aufgeben.
Was sind denn die spannendsten Themen, mit denen sich Studierende der Sinologie beschäftigen?
Oh, da gibt es viele. Also ich persönlich muss sagen, mein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich Sprache, vor allem in der modernen Sprache. Und weiß aber, dass es natürlich noch ganz viele andere Sachen gibt, die auch die Kolleginnen und Kollegen machen. Ja, also ich denke, Sinologie, wie viele andere Fächer auch, versucht natürlich am Puls der Zeit zu sein. Da gehört natürlich Tagespolitik da genauso dazu, wie das, was gerade in der Gesellschaft diskutiert wird. Ja, also wir haben ein Lehrangebot zur queeren Kultur. Wir laden auch immer Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen Bereichen ein. Wir hatten gerade ein einen queeren Filmemacher zu Besuch zum Beispiel. Ja, also es gibt ganz verschiedenes. Archäologie ist spannend, weil da so eine Interdisziplinarität reinkommen kann. Also wo zum Beispiel mit einer, ich bin ja jetzt kein Experte, aber ich sage das jetzt mal so, mit interaktiven Landkarten gearbeitet werden kann, wo man Geodaten einfüttert. Wir haben jetzt auch neulich was gemacht. Mein Kurs letztes Semester war über Kommunizieren jenseits der Norm. Und wir sind in die pädagogische Hochschule gegangen, um uns anzusehen, wie Menschen, die nicht sehen können, lesen und schreiben. Also Brei, es gibt auch Schreibmaschinen dazu. Und wir sind darauf gekommen, weil wir uns Zeitungsartikel aus dem frühen 20. Jahrhundert in China, also vor 100 Jahren, angeguckt haben. Und da haben wir gesehen, dass auch in China es Schulen für Blinde gab, die genau diese Techniken angewandt haben, die wir im Endeffekt heute noch haben.
Richtig cool. Ja, da hätte ich zum Beispiel jetzt auch nicht so dran gedacht.
Und ein paar spezialisierte Themen werden auch im Rahmen von Exkursionen bearbeitet sozusagen. Wir haben was, wo die Studierenden nach Brüssel fahren, um was über die chinesisch-europäischen Beziehungen zu lernen zum Beispiel. Ich war mit meinen Studis auch in Archiven in Berlin und Göttingen. Und eine ganz wichtige Sache, wo man eventuell sogar ein eigenes Forschungsprojekt umsetzen kann, das sind die Auslandsaufenthalte. Also wir ermutigen alle Studierenden, mindestens ein Semester, wenn nicht sogar zwei, in China oder in Taiwan zu verbringen. Und im Zweifel macht man da einfach einen Intensivkurs Chinesisch.
Welche Eigenschaften sollten Studierende der Sinologie denn mitbringen?
Also man muss, würde ich sagen, gerne lesen. Die Sprache ist arbeitsintensiv, die Schriftzeichen lernen wir. Das ist auch was, das geht ein Leben lang weiter. Auch ich mache das seit 20 Jahren, glaube ich, bald und lerne immer noch weiter. Und das ist aber auch das Schöne, weil man immer noch was entdeckt. Es ist so ein riesiges Land, mit so vielen Menschen, mit so einer langen Kulturtradition, wo man immer wieder Neues entdeckt.
Was sind denn Ihrer Erfahrung nach typische Berufswege, die Studierende der Sinologie einschlagen?
Okay, typisch? Weiß ich nicht, ob es das gibt. Es ist sehr, sehr unterschiedlich und sehr spannend. Ich kenne jemanden, der verkauft in China Zuckerrüben, Erntemaschinen zum Beispiel. Es gibt ja also diejenigen, die in einer Firma arbeiten, die so irgendwie in China aktiv ist oder die viele chinesische Angestellte hat. Es gibt ganz viele natürlich, die sich für Kulturarbeit interessieren, ja, in Richtung Stiftungen, die zum Beispiel dann Programme haben, die einen Austausch mit China fördern. Wir haben einige ehemalige, ja, die arbeiten in der Botschaft im Auswärtigen Amt oder sind teilweise auch in China stationiert gewesen. Da weiß man natürlich, es verschlägt einen vielleicht auch woanders hin. Dann gibt es diejenigen, die mehr in der Forschung bleiben wollen, die in Thinktanks sind oder die natürlich den Beruf Professorin, Professor anstreben. Im Journalismus gibt es Sinologinnen und Sinologen. Ja, alle möglichen Ministerien. In der Politikberatung, ja, kann man arbeiten. Es gibt auch einige, die sich als Wirtschaftsberater selbstständig machen. Das ist so ein bisschen je nachdem auch, wie man sein Nebenfach wählt oder ja, wo man so seine Stärken sieht. Genau, also es ist sehr unterschiedlich. Für vieles würde ich absolut empfehlen, über Praktika einzusteigen. Also gerade wenn man sagt, Mensch, ich will wirklich in die freie Wirtschaft gehen, da braucht man Erfahrung und da ermutigen wir auch alle, ein Praktikum zu machen. Das kann man sich auch anrechnen lassen im Unterricht. Und wir haben auch diesen Verein SHAN, Sinologie Heidelberg Alumni Netzwerk e.V. ja, da war ich lange aktiv, nämlich deshalb ist mir eine Herzensangelegenheit. Aber da laden wir immer Ehemalige ein, die dann erzählen, was sie im Beruf gemacht haben. Denn das ist in der, also dieses Networking ist schon wichtig in der Sinologie.
Haben Sie denn Tipps für Studieninteressierte der Sinologie?
Ja, also es kann auf jeden Fall nicht schaden, vorher schon mal in China oder in Taiwan gewesen zu sein. Ich persönlich war vor meinem Studium einmal in China und habe halt geguckt, komme ich damit zurecht? Es hat mir so gut gefallen, dass ich mich eigentlich deshalb für das chinesische Studium entschieden habe. Also das würde ich schon empfehlen, denn es ist natürlich schade, wenn man nach 3 Jahren Studium merkt, dass man es nicht schön findet. Auf der anderen Seite muss man natürlich nachher nicht unbedingt was mit Chinesisch machen. Die Kenntnisse, die man erwirbt, ja, dieses eigentlich das Wichtigste, was man lernt, ist, dass man lernt zu lernen. Also es ist in vielen Fächern so, aber ich würde sagen, mit dem Chinesischen extrem. Und das ist eine Fähigkeit, sozusagen sich in eine neue Situation einzudenken, sich ein neues Thema zu erarbeiten. Das ist was, das hilft einem immer und das kann eigentlich fast in jedem Job angewandt werden.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben.
Ich danke auch.
Du willst noch mehr? Keine Sorge, wir sind für dich da. Auf den Fachseiten findest du weitere Infos, wie die Studienverlaufspläne, Modulhandbücher und Prüfungsordnung. Und wenn du mehr Unterstützung bei der Entscheidungsfindung oder anderen Herausforderungen benötigst, hilft dir die zentrale Studienberatung gerne weiter. Mehr dazu in der Folgenbeschreibung.